Aber letztlich gilt, was ich immer wieder erlebt habe, einmal DRK ist immer DRK. Ja? Von der Grundeinstellung her verabschiedet man sich nicht von dieser Tätigkeit, weil das einfach etwas ist, was uns unser Zusammenleben auch so wesentlich prägt.
Hallo und herzlich willkommen zu CAT-Modus, dem Katastrophen-Podcast vom Deutschen Roten Kreuz. Hier spreche ich, Marius, regelmäßig mit Menschen, die sich im weitesten Sinne im humanitären Bereich engagieren und dabei Berührungspunkte mit dem DRK haben. Zu behaupten, dass mein heutiger Gast Berührungspunkte, ich mache Anführungsstriche, mit dem Deutschen Roten Kreuz hat, wäre eine grobe Untertreibung. Ich freue mich sehr, Gerda Hassefeld, unsere noch amtierende Präsidentin, heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Und ja, die Betonung liegt leider auf noch, denn Frau Hassefeld hat sich nach 8 Jahren entschieden, nicht noch einmal zur Wahl anzutreten. Wie sie auf ihre Amtszeit blickt, welche Parallelen es zwischen Politik und dem Amt als Präsidentin gibt und was sie sich für die Zukunft des DRK wünscht, will ich heute mit ihr besprechen. Frau Hassefeld, schön, dass Sie da sind.
Gerne.
Für die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler gibt es den berühmt-berüchtigten Zapfenstreich. Mal angenommen, den gäbe es auch für Präsidentinnen des DRK. Welche Songs oder welche Lieder würden auf Ihrer letzten Amtshandlung, Amtsrede laufen und warum?
Also als erstes fällt mir ein, Danke zu sagen. Und das soll sich dann auch in der Musik ausdrücken. Zum Beispiel in dem Kirchenlied Danke für diesen guten Morgen. Oder auch in einem Lied von der Gruppe ABBA, Thank you for the music. Und dann ist aber neben dem Dank auch noch der Blick in eine schöne Welt, eine gute Zeit wichtig. Und deshalb würde ich noch aussuchen What a Wonderful World von Louis Armstrong.
Kann ich mitgehen, sind 3 sehr einprägsame Songs, würde ich sagen. Wie viel Musik, Sie haben ja gerade gesagt, thank you for the music, wie viel Musik waren denn in den letzten 8 Jahren für Sie als Präsidentin des Bundesverbands zum Deutschen Roten Kreuz? Also vielleicht auch, was hätten Sie am Anfang Ihrer Tätigkeit gerne gewusst, als Sie sich auf das Amt eingelassen haben?
Und ich glaube, das, was ich wissen musste, war ausreichend und das habe ich auch gewusst, ja. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch noch vieles lernen musste. Aber das war ja doch der Reiz der Angelegenheit, weil gerade Dinge, die ich noch nicht kannte, mich neugierig machten und die Arbeit spannend machten. Beispielsweise die Vielfalt des Verbandes, international und national, oder auch das großartige Engagement der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, teilweise bis an die Grenze der physischen und psychischen Belastbarkeit, wie das in der Pandemie oder bei dem Ahrtal-Ereignis, dem Hochwasser, zu spüren und zu sehen war. Das alles hat mich unheimlich beeindruckt, hat mir auch persönlich immer wieder Motivation gegeben, meine Arbeit fortzusetzen. Die Arbeit hier im Haus war dann natürlich sehr hilfreich, der Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch der Kontakt zu den Ehrenamtlichen im Präsidium und im Präsidialrat. Das hat auch dann dazu geführt, dass ich mit Begriffen, mit denen ich früher nichts anfangen konnte, zum Beispiel Auxiliar oder das komplexe Hilfeleistungssystem, Labor 5000, das waren zunächst Begriffe, die für mich neu waren. Aber wie gesagt, das hat das Ganze ja auch noch spannend gemacht.
Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, wie Sie das jetzt waren, knapp 2 Jahre. Und ich habe auch das Gefühl, als ich angefangen habe hier, es tut sich so ein ganzes Universum auf an Themenbereichen. Das macht es auch gerade für uns aus dem kommunikativen Feld sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und ich glaube, zu den ganzen Begriffen, die Sie gerade gesagt haben, Labor 5000, Auxiliar, da könnte man eigene Podcast-Folgen machen. Wir wollen aber heute ja vor allem über Sie reden und über Ihr Leben. Bevor Sie ja dann Präsidentin geworden sind beim DRK, waren Sie jahrelang als Politikerin Mitglied des Deutschen Bundestags und sind, ja, wie gesagt, seit 2017. Bis heute engagieren Sie sich ehrenamtlich als Präsidentin des DRK. Wissen Sie noch, als Sie das erste Mal während Ihrer Politkarriere gespürt haben, ich will mich auch im Anschluss danach weiter gemeinnützig oder gesellschaftlich engagieren?
Also es war zunächst einmal so nicht geplant. Ich habe aus freien Stücken nach 30-jähriger Parlamentszugehörigkeit und dabei hochinteressanten, einflussreichen Funktionen entschieden, dass ich nicht mehr für die weitere politische Arbeit kandidieren möchte, weil ich immer gesagt habe, mit 70 will ich nicht noch parteipolitisch im Parlament streiten. So. Mhm. Das war eine freiwillige Entscheidung, die zunächst einmal nichts damit zu tun hatte, dass ich noch etwas anderes tun wollte. Ich hätte mich eigentlich auf einen Ruhestand und auf Betreuung von meinen Enkelkindern durchaus auch konzentrieren können. Erst als ich dann gebeten wurde, mir zu überlegen, ob ich nicht dieses Amt übernehmen wolle, habe ich näher nachgedacht. Zunächst waren auch einige Angebote aus der Wirtschaft da, die ich aber ablehnte. Ich wollte nicht so als Türöffner zur Verfügung stehen, sondern für mich braucht es immer einen Sinn, wenn ich entscheide, was ich tue. Dann kam eben die Bitte auf mich zu, ob ich nicht diese Funktion übernehmen würde. Da war dann echt die Bedenkzeit sinnvoll. Im Endeffekt war entscheidend für das Ja die Tatsache, dass das Deutsche Rote Kreuz ein hoch angesehener, wichtiger Verband ist und ein Verband, bei dem die Menschen, deren Wohlergehen, deren Sicherheit im Mittelpunkt der Arbeit steht. Und das hat mich dann gereizt. Und da sehe ich mich auch in der Arbeit für die Menschen. Das war auch im politischen Bereich immer so.
Ja, sehr schöne Parallele, die Sie aufgemacht haben. Mich würde noch so ein bisschen die Genese interessieren. Also wie kommt man dann dazu? Also wird man angesprochen, wie kann man sich das vorstellen? Also was heißt man? Es sind ja nur sehr wenig Menschen, die gefragt werden, hey, hätten Sie vielleicht Interesse, da zu kandidieren? Wie ist das bei Ihnen zustande gekommen?
Also mich hat konkret wohl im Auftrag des Präsidialrats mein Landesverbandspräsident angesprochen. Und da hatten wir uns dann unterhalten über das Anforderungsprofil, die Arbeitssituation. Und ich habe nicht sofort Ja gesagt, sondern mir etwas Bedenkzeit auch erbeten.
Wie lange war die Bedenkzeit?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, vielleicht so ein paar Tage oder okay. So. Das ist also hat nicht ewig lang gedauert. Es war für mich schon klar, ich brauche ja nicht etwas, wo ich noch Geld verdiene oder so. Und es war auch nicht so, dass ich unbedingt etwas suchen musste. Aber die Tätigkeit als solche war für mich reizvoll. Mhm. Aus den genannten Gründen, es geht um die Menschen. Und ich hatte ja die Arbeit des Roten Kreuzes im Wahlkreis und in meinen früheren parlamentarischen Tätigkeiten ja durchaus gekannt, wenn auch nicht aus der praktischen persönlichen Arbeit, aber ich hatte im Wahlkreis gute Kontakte zu meinen Kreisverbänden im Bayerischen Roten Kreuz und habe die Arbeit immer unterstützt und gefördert, sodass das kein Fremdkörper war, ja. Mhm. Und ich habe auch diese Entscheidung keine Sekunde bereut.
Das ist sehr schön. Wissen Sie noch, was Ihre erste Erinnerung so ans Rote Kreuz war oder die Assoziationen, die Sie hatten, bevor Sie hier angefangen haben zu arbeiten oder sich ehrenamtlich zu engagieren?
Eigentlich der Abend vor der Bundesversammlung, der mich beeindruckt hat, bei der dann die Wahl von mir stattfand. Da hatte ich den Eindruck, das ist eine gute Familie. Ich wurde schon an diesem Abend sehr positiv aufgenommen. Die Leute haben sich gefreut, dass da jetzt eine da ist, die mit großem Engagement, so wie mein Vorgänger das auch gemacht hat. Dr. Seiters war ein hervorragender Präsident, der 14 Jahre lang den Verband erfolgreich geleitet hat, auch in schwierigen Zeiten. Man spürte, dass hier Dankbarkeit gegenüber Dr. Seiters vorhanden war. Und man spürte auch dieses Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde, auch mir entgegengebracht wird. Das war ein schöner Anfang, der mir dann auch jede Aufregung vor dem nächsten Tag nahm.
Das ist schön. Ich würde ganz gerne nochmal zurückgehen zu dem Wechsel, den Sie auch gerade angesprochen haben. Also wie kann man sich das vorstellen, von der Parteipolitik dann zu einer unparteiischen Organisation wie ja, halt nur mal dem Deutschen Roten Kreuz zu wechseln? Fällt es schwer oder ist es klar, dass man vielleicht auch ähnliche Werte vertritt oder Sie vertreten die ähnlichen Werte? Sie haben ja gerade gesagt, Menschen im Mittelpunkt, das ist das Wichtigste.
Ja, es sind Parallelen da, gar keine Frage. Aber es ist eine andere Tätigkeit. Im politischen Bereich haben Sie ja Entscheidungen zu treffen, auch wenn die nicht ganz frei sind, weil Sie unter finanziellen Gesichtspunkten Entscheidungen treffen müssen, dass Sie auch Mehrheiten finden müssen für das, was Sie für richtig halten und ähnliches. Und im Deutschen Roten Kreuz ist es eine unparteiische Arbeit, bewusst eine parteipolitisch unabhängige Arbeit, eine Arbeit, die eigenen Grundsätzen entsprechen muss. Diese 7 Grundsätze, die wir haben, sind unverrückbar. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der aber auch verbindet innerhalb des Roten Kreuzes, national und international. Je länger ich dabei bin, desto mehr schätze ich den Wert dieser Grundsätze. Ja. Also es ist eine andere Arbeit, aber die Parallelen überwiegen, weil es immer um das Wohl der Menschen geht. Und das ist auch das, was sich letztlich durch mein ganzes Leben durchzieht, wo ich persönlich, muss nicht bei jedem Menschen gleich sein, aber wo ich persönlich eine Motivation für meine Arbeit immer gesehen habe, im politischen Bereich schon und dann auch jetzt im verbandspolitischen Bereich. Am Anfang ist es schon ein bisschen schwer gefallen, das gebe ich gerne zu. Das ist eine andere Art von Herangehensweise bedeutet, aber ich war nie auch in meiner politischen Tätigkeit eine einseitig parteipolitische, sondern ich war auch immer eine, die Kompromisse gesucht hat, wenn es Streit gab, eine, die auch bei Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen durchaus Positives gesehen hat, bei aller unterschiedlichen Sichtweise. Ein Stück weit Brückenbauerin war ich auch in meiner politischen Arbeit schon.
Und das hilft dann natürlich, wenn man menschlich diese Qualität hat, dann so einen Verband zu führen quasi.
Ich glaube schon.
Ich würde gerne 2 Sachen Sie fragen zu dem, was Sie gerade gesagt hat. Also würden Sie sagen, so jetzt im DRK-Kontext, diese 7 Grundsätze helfen uns auch vielleicht parteipolitische Differenzen, ich will nicht sagen zu überwinden, aber die so sein zu lassen, wie sie nun mal sind. Und es ist ja auch okay, wenn man nicht mit allem übereinstimmt, aber jetzt in dem Bereich, dass man trotzdem diese 7 Grundsätze immer an allererster Stelle stellt, um die Arbeit nun mal zu machen, die wir machen.
Ich glaube schon, dass dies ein ganz wesentlicher Fakt ist. Ich empfinde die Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und den Politikern als eine partnerschaftliche, die nicht identisch ist, weil wir unterschiedliche Aufgaben und Möglichkeiten der Beeinflussung haben. Aber wir sind diejenigen, die international und national eben auf Defizite, auf Lücken, auf manche Schwierigkeiten bei Konflikten beispielsweise im internationalen Bereich hinweisen müssen, immer aufgrund unserer Grundsätze. Wenn beispielsweise die Sicherheit unserer Bevölkerung bei Großschadensereignissen oder bei möglichen Pandemien oder hybriden Angriffen auf Infrastruktur nicht gewährleistet ist, dann ist es unsere Pflicht, die politisch Verantwortlichen darauf aufmerksam zu machen, auch auf die Konsequenzen aufmerksam zu machen. Und es ist, finde ich, auch unsere Pflicht, auf die Konsequenzen des Rückgangs der humanitären Hilfe im internationalen Bereich hinzuweisen. Fall. Und dazu sind wir da und sind Partner für die politisch Verantwortlichen. Und umgekehrt haben diejenigen, die politisch Verantwortung haben, eben auch die Pflicht, Entscheidungen zu treffen. Natürlich nicht nur unter den Gesichtspunkten, die wir anlegen, sondern auch unter den Gesichtspunkten, wie ist die finanzielle Situation insgesamt, nicht nur in den Bereichen, die wir vertreten? Oder wie schaffen wir es, dass wir in unserer Demokratie für diese Ziele, die der ein oder andere hat, auch Mehrheiten bekommen? Also die Zwänge sind andere in der Politik als bei uns.
Sie haben mir jetzt eine richtig gute Steilvorlage gegeben, weil ich wollte Sie ja auch fragen dann dazu. Glauben Sie, Sie haben einen Vorteil vielleicht eben, weil Sie diese Brille der Politik kennen, vielleicht auch so ein bisschen in gewissen Gesprächssituationen so eine Metaperspektive einzunehmen und zu sagen, okay, jetzt kann ich vielleicht die Person von unserem Anliegen überzeugen, weil ich weiß so ein bisschen, in welchen Prozessen oder Mustern die Person denkt.
Ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, ja. Deshalb ist es auch durchaus nachvollziehbar, dass für so eine Funktion jemand besser geeignet ist als jemand, der das nicht hat, der auch politische Erfahrung hat, der weiß, wie politische Entscheidungen getroffen werden, unter welchen Zwängen und wie der politische Alltag auch aussieht. Das macht schon Sinn. Das war auch ein Grund für meine Entscheidung, Ja zu sagen, weil mir klar war, dass für diese Funktion eine politische Erfahrung durchaus angebracht und nützlich ist. So war es ja auch bei Dr. Seiters. Mhm.
Mich würde so ein bisschen praktischer auch noch interessieren, wie sieht ein klassischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Gibt es wahrscheinlich nicht, und ich weiß jetzt gerade, sind Sie auch ein bisschen auf Abschiedstournee, falls man es so nennen kann, und da ist nochmal alles ein bisschen drunter und drüber eventuell, aber ja, nehmen Sie uns mal mit.
Ja, so einen richtig typischen Arbeitstag gibt es wirklich nicht, da haben Sie recht. Es ist eine Mischung aus Büroarbeit, Terminkoordinierung und Vorbereitung von Terminen, Vorbereitung von Gesprächen, von Reden, Podiumsdiskussionen zu dem breiten Spektrum unserer Arbeit, von der Pflege über die Krankenhaussituation und Kita-Situation bis hin zu ehrenamtlichen Tätigkeiten, Bergwacht, Wasserwacht, Jugendrotkreuz, der Verband ist so groß.
Riesig, ja.
Sanitätsdienst, Rettungsdienst. Da geht es um Vorbereitung von Terminen. Da geht es aber auch um die Durchführung von Terminen. Dann darf man nicht vergessen, hatten wir gerade in den letzten Jahren auch einige Ereignisse, die besonders gefordert haben, wie die Corona-Pandemie oder auch Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, um nur einige Punkte zu nennen, die dann natürlich auch noch kurzfristig sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Führung und mich persönlich in besonderer Weise gefordert haben und fordern. Also es ist ein breites Spektrum. Das Ganze macht es auch natürlich interessant, weil kein Tag so ist wie der andere. Und es sind immer, zumindest in der Person des Präsidenten oder der Präsidentin, immer auch politische Gespräche erforderlich. Insbesondere mit Regierungsmitgliedern hier in Berlin und auch mit Abgeordneten.
Also die Menschen, die die Entscheidungen treffen, dann so ein bisschen, haben Sie ja gerade auch schon gesagt. Dazu anschließend vielleicht noch, was macht Ihnen am meisten Spaß? Sie haben jetzt so ein riesiges Spektrum genannt an Reden, politischen Hintergrundgesprächen und so weiter und so fort. Was glauben Sie, ja, was ist am ergiebigsten für Sie und was macht Ihnen am meisten Freude?
Also am meisten Freude macht mir der Kontakt mit den Menschen vor Ort. Ich war sehr häufig nicht nur in Landesverbänden, sondern auch in Kreisverbänden, wo die Arbeit der Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen läuft. Und dieses zu erleben, mit welchem Engagement die Leute bei der Sache sind, bei schwierigen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Pflege oder auch im Kita, die Hauptamtlichen einfach für die Menschen da sind, im pädagogischen Bereich wie in der Pflege oder auch in der Beratung von Migrantinnen und Migranten beispielsweise, da auch so manche sich anhören müssen. Diese Erfahrungen aus der Praxis waren für mich sehr wichtig. Und auch die ehrenamtliche Tätigkeit, ob das bei der Bergwacht oder Wasserwacht ist, im Zivilschutz- und Katastrophenschutzeinsatz, dass die Leute Tag und Nacht auch im Rettungsdienst zur Verfügung stehen, um anderen zu helfen, und zwar schnell zur Verfügung stehen und nicht nur mit Hilfsbereitschaft und Zuwendung, sondern auch mit Qualifikation. Das heißt, sie sind ausgebildet, sie müssen immer wieder Fortbildungen machen. Dieses großartige Engagement vor Ort, das ist das, was das Rote Kreuz auch ausmacht, finde ich, ja. Und das hat mir immer wieder Motivation gegeben, auch für die eigene Arbeit und auch dafür, für gute Bedingungen und auch immer wieder bessere Bedingungen auf der politischen Ebene für diese Menschen zu sorgen.
Ja, es klingt nach einem breiten Portfolio, wo Sie dann Freude dran haben. Ich glaube, sonst würde man es ja wahrscheinlich auch nicht 8 Jahre lang machen, so gerne und auch so engagiert, wie Sie das gesagt haben. Was ich auch noch spannend fände, ist, wie arbeitet das Präsidium eigentlich? Also das heißt, wie häufig wird getagt und wie leidenschaftlich, in Anführungsstrichen, wird auch vielleicht mal diskutiert und Meinungsverschiedenheiten besprochen?
Ja, das Präsidium setzt sich zusammen ausschließlich aus Ehrenamtlichen. Das ist schon mal ganz wichtig. obwohl wir auch für die Hauptamtlichen mit zuständig sind, von den Themen her, beispielsweise in der Pflege oder so. Aber die Zusammensetzung ist rein ehrenamtlich mit 2 Vizepräsidenten, einem Schatzmeister und einem Bundesarzt, einem Menschen, der für die zivil-militärische Zusammenarbeit zuständig ist, einen, der für Verbreitungsarbeit zuständig ist beim humanitären Völkerrecht und den 5 Vertretern der Gemeinschaften, das heißt der ehrenamtlichen Gruppierungen aus dem Jugendrotkreuz, der Sozialarbeit, Bergwacht, der Wasserwacht. Das sind ganz wichtige Gruppierungen, die im Präsidium auch inhaltlich sich zu Wort melden. Thematisch, wir sind Aufsichtsorgan und wir sind Beratungsorgan für den Vorstand. Und Aufsicht, das heißt, dass wir auch für die Jahresabschlüsse zuständig sind, für den Wirtschaftsplan jeweils zuständig sind, das heißt also für alles, was wirtschaftlich den Verband betrifft und auch für Ausbildungsordnungen zum Beispiel, die müssen wir auch beschließen. Und einiges andere auch noch, was den Verband insgesamt an Regularien betrifft. Daneben beschäftigen wir uns aber natürlich auch mit dem, was eben aktuell ist, beispielsweise die Pandemien oder aktuell auch die notwendige zivil-militärische Zusammenarbeit. Ein Feld, das bisher kaum eine Rolle gespielt hat, aber aufgrund der Bedrohungslage, der veränderten militärischen Lage, haben wir auch den Auftrag, und zwar ist der gesetzlich und völkerrechtlich fixiert, den Sanitätsdienst der Bundeswehr von Seiten des Roten Kreuzes aus in Krisenzeiten zu unterstützen. Dieses zu operationalisieren, Strukturen zu binden in Verträge mit dem Verteidigungsministerium zum Beispiel, das ist derzeit immer wieder Gegenstand der Beratungen im Präsidium. Oder Ähnliches bei der Pandemie, da gab es viele Sitzungen, die sich damit beschäftigt haben. Das vergisst man schon, es ist nicht nur das Impfen gewesen, es war auch schwierige Zeiten des Transports und der Zusammenarbeit auch mit dem Roten Kreuz in anderen Ländern oder auch bei so Ereignissen wie dem Ahrtal. Da geht es nicht nur um finanzielle Ressourcen, sondern eben auch um organisatorische und dergleichen. All das wird im Präsidium diskutiert, teilweise beschlossen. Es sind 4 Sitzungen im Jahr. Dazu kommen für den Präsidenten oder die Präsidentin, also für mich, auch noch 4 Sitzungen im Präsidialrat. Das ist das Gremium der Landesverbandspräsidenten, ähnlich wie der Bundesrat. Und auch noch 4 Sitzungen etwa im Präsidium des Verbandes der Schwesternschaften. Darf man nicht vergessen, den haben wir auch noch.
Na klar.
Der Verband der Schwesternschaften ist übrigens auch im Präsidium vertreten. Das ist also, das sind die reinen Sitzungstermine, aber damit ist es ja nicht getan. Ich gehe sehr häufig, wie ich das vorhin schon sagte, in Kreisverbände, auch in Landesverbände, bin häufig in Landesversammlungen, nicht jedes Jahr in jeder, aber doch immer wieder. Ich war in allen Landesverbänden mehrfach.
Wenn wir jetzt mal so retrospektiv so einen kleinen Rückblick wagen, Sie haben ja schon ein paar Themen angesprochen, vielleicht auch bevor wir zu den herausfordernden Zeiten kommen, was sind so positive Schlüsselmomente Ihrer Amtszeit, die Ihnen in Erinnerung bleiben werden?
Also wir haben einmal erreicht, das hat es vorher noch nicht gegeben, dass der Kommunikationsstrang zwischen dem Roten Kreuz auf Bundesebene und dem Parlament intensiver wird. Bislang hatten immer nur die Kontakte zur Regierung, zu den Ministerien bestanden, auch auf der Arbeitsebene. Und wir haben ein Dialogforum gegründet, in dem Abgeordnete Mitglieder sind, mittlerweile über 100 Mitglieder, die einen engeren Kontakt noch zum Haus haben, mit eigenen Veranstaltungen, mit Besuchen in einigen Einrichtungen von uns und Ähnlichem. Also eine Intensivierung der Kommunikation zwischen Parlament einerseits und Roten Kreuz andererseits. Das hat dazu geführt, dass wir auch in manchen Bereichen in der politischen Umsetzung etwas stärker geworden sind, bei Haushaltsverhandlungen beispielsweise oder auch bei Fragen damals bei der Pandemie, dass Einrichtungen von uns, insbesondere Pflegeeinrichtungen, nicht nur vom Roten Kreuz, sondern auch von anderen Organisationen, Wohlfahrtsverbänden, auch eine Überbrückung bekommen haben, weil ja die Belegungszahlen zurückgingen und sonst die Wirtschaftlichkeit dieser Einrichtungen gefährdet gewesen wäre. Also das waren so Entscheidungen auf Regierungs- und Parlamentsebene, die in der Folge kamen. Und auch dieses vorhin angesprochene Labor 5000, das also ein Betreuungsmodul letztlich ist in Krisenzeiten. Das war lange umstritten unter den Ländern und auch im Bundesinnenministerium. Und das, glaube ich, wäre ohne die Mitwirkung auch von mir persönlich so nicht auf den Weg gebracht worden. Das heißt also, wir haben schon einiges politisch erreicht. Und da können wir uns auch sehen lassen, aber es ist immer wieder ein dickes Brett, weil die Haushaltssituationen halt so sind, wie sie sind. Und manches, was notwendig ist, geht halt auch nur mit finanzieller Unterstützung des Steuerzahlers.
Sie haben jetzt gerade auch schon mehrfach Corona und das Ahrtal erwähnt. Jetzt wäre meine nächste Frage, waren das die besonders herausfordernden Zeiten jetzt in den letzten 8 Jahren für Sie persönlich, für den Verband?
Ja. Ich würde als Drittes sogar auch noch dazu nehmen, der Flüchtlingsstrom nach dem Angriff auf die Ukraine. Das war durchaus auch ein Stück weit vergleichbar mit 2015, 2016. Ja. Also die drei waren sicher die großen Herausforderungen. Bei der Pandemie begann es schon mit der Unterbringung der ersten Rückkehrer aus Wuhan, wo damals noch nicht klar war, sind die infiziert oder nicht und welche Gefahren verbergen sich hinter einer möglichen Infektion ganz am Anfang. Und da hat mich wirklich beeindruckt, da waren Hauptamtliche und vor allem auch Ehrenamtliche spontan bereit, diese zu betreuen. Die sind ja nach Germersheim damals gebracht worden, ohne zu wissen, ist da eine Infektionsgefahr vorhanden oder nicht. Und das, muss ich sagen, das ist so das Typische in unserem Verband, dass es immer wieder Leute gibt, die ihr persönliches Befinden zurückstellen und sich einbringen zur Hilfe für andere. Und dann ging es weiter mit den Impfstationen, mit der Unterbringungssituation und so. Also die Pandemie war eine riesengroße Herausforderung für den Verband. Die große Hilfe in der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal war dasselbe. Aus dem ganzen Bundesgebiet kamen da Ehrenamtliche überwiegend zusammen und haben geholfen und haben dasselbe getan wie die THW-Leute oder die Feuerwehrleute. Es war eine große Hilfsbereitschaft des gesamten Landes und eben der Verbände, wozu wir eben auch gehören, die dafür auch qualifiziert sind. Es reicht nicht die Hilfsbereitschaft alleine, sondern es braucht auch die Qualifikation dazu.
Ja, Ausbildung auch einfach. Ja. In Nicht-Krisenzeiten
quasi. Genau, ja. Ja,
ja. Ja, es sind auf jeden Fall viele Sachen passiert in den letzten 8 Jahren, wenn man das sich nochmal so anguckt, was Sie gerade auch gesagt haben. Sie waren jetzt 8 Jahre lang, wie gesagt, Präsidentin. Gibt es ein Thema, vielleicht auch aus Ihrer politischen Perspektive damals, wo Sie reingegangen sind, dass DRK relevant ist und Sie über Ihre Amtszeit eine neue Perspektive gewonnen haben oder sich vielleicht auch Ihre Meinung geändert hat?
Also mir fällt spontan ein, alles, was sich um den Föderalismus rankt. Wir haben zwei Probleme zum Beispiel, wo deutlich wird, dass der Föderalismus vielleicht ein bisschen ein Hemmschuh ist. Das eine ist im Bevölkerungsschutz die Gleichstellung von Helferinnen und Helfern in Krisenfällen, Beispiel Ahrtal. Da waren Helferinnen und Helfer, Ehrenamtliche aus dem ganzen Bundesgebiet da und aus allen Organisationen, vom THW über die Feuerwehren bis hin zum Roten Kreuz und Malteser und Johanniter und Ähnlichem. Da ist die Regelung der Freistellung vom Arbeitsplatz und der Lohnfortzahlung ganz unterschiedlich. THW und Feuerwehr ist kein Problem, bundesweit einheitlich. Bei unseren Organisationen hängt es davon ab, aus welchem Bundesland die Helferinnen und Helfer kommen. Für die einen gibt es Lohnfortzahlung und Sozialversicherung, volle Bezahlung. Die anderen müssen Urlaub nehmen für solche Fälle. Und das passt nicht. Und das hängt mit damit zusammen, dass für diese Einsätze im Katastrophenschutz die Länder zuständig sind. Mhm. Und da macht jedes Land etwas anderes. In manchen Ländern ist es gut geregelt, in anderen nicht. In anderen ist ein bisschen geregelt, aber nicht zum Beispiel für Ausbildung und Fortbildung und dergleichen. Da brauchen wir eine bundesweit einheitliche Regelung. Und das versteht niemand, warum das nicht gemacht wird. Die Leute machen dasselbe bei denselben Einsätzen, werden unterschiedlich rechtlich behandelt. Das geht nicht. Zweites Beispiel. Wir diskutieren jetzt seit einigen Jahren darüber, dass in den Schulen schon die Wiederbelebung geübt werden soll. Der Vorschlag ist, dass einmal im Schuljahr ab der 7. Klasse, also nicht in jeder Woche im Lehrplan, sondern einmal im Schuljahr für 2 Stunden Wiederbelebung ab der 7. Klasse geübt wird. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern wirklich geübt wird. Und das scheitert auch daran, dass die Länder dafür zuständig sind. Und die einen machen was, die anderen machen nichts. Andere machen es einmal in der Schulzeit, was natürlich nichts bringt. Das muss man üben, immer wieder auch üben. Und nachdem man aber weiß, dass Wiederbelebung bei Herzstillstand wirklich Leben rettet, ist das wichtig, dass das die Kinder und Jugendlichen auch schon lernen und über die Kinder und Jugendlichen dann auch ein Bewusstsein bei den Eltern kommt. Das sind nur 2 Beispiele, die mir damals, ehrlich gesagt, noch nicht so bewusst waren. Das kam erst durch die Beschäftigung mit den Themen in meiner Amtszeit.
Ein weiterer Bereich oder ein Thema, von dem ich weiß, dass er Ihnen sehr, sehr wichtig ist, ist der Bereich Pflege. Ja. Ich hatte vor einigen Folgen zum Auftakt der 2. Staffel Petra Wolpe zu Gast. Die hat einen Film gedreht, der heißt Heldin. Ein sehr, sehr toller Film. Ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben. Kann ich sehr empfehlen. Da geht es nämlich um den Pflegenotstand und die Konsequenzen, aber in so einem sehr komprimierten Mikrokosmos von einer Schicht, einer Nachtschwester und auch beeindruckend geschauspielert. Mich würde interessieren, warum liegt Ihnen gerade das Thema so sehr am Herzen?
Also ich glaube, dass es ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich Gesundheitsministerin war in der Zeit, in der wir damals das System der sozialen Pflegeversicherung eingeführt haben. Von daher ist mir diese Diskussion noch in so ja wirklich naher Erinnerung. Das lässt mich auch bis heute nicht los. Ich bin fest davon überzeugt, ein Sozialstaat wird daran gemessen, wie wir mit Hilfsbedürftigen und Pflegebedürftigen und kranken Menschen umgehen. Und die demografische Entwicklung ist halt nun mal so, wie sie ist. Wir können uns freuen, dass die Lebenserwartung steigt, aber wir wissen auch, dass mit zunehmendem Lebensalter auch die Wahrscheinlichkeit, mal pflegebedürftig oder hilfsbedürftig zu sein, steigt. Und nun ist es auch nicht eine Frage nur des Alters, ja, aber natürlich im Wesentlichen. Wir haben in den letzten Jahren ja immer wieder ein Stück weit reformiert. Das ist auch notwendig, weil sich die demografische Entwicklung, die medizinischen Erkenntnisse, die gesellschaftlichen Veränderungen in der Familie und dergleichen ja auch immer wieder verändern und neue Herausforderungen mit sich bringen. Diese Novellierungen und Reformen in der Pflege haben aber nicht alle Probleme beseitigt. Wir haben aktuell die Problematik, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Wir haben zum Zweiten aber auch die Problematik, dass die Pflege unterfinanziert ist. Und zum Dritten, und das ist eine Konsequenz auch daraus, dass für die Angehörigen, für die Pflegeangehörigen und die Pflegebedürftigen selbst die Eigenbeteiligung immer mehr steigt bis hin zur Armutsgrenze. So, und diese Probleme müssen jetzt grundlegend geändert werden und angegangen werden. Deshalb begrüße ich auch, dass jetzt eine Kommission aus Bund und Ländern sich da wirklich ernsthaft hinsetzt und auch bis Ende des Jahres schon einen Vorschlag machen soll. Das ist eine Zeitbombe, die da tickt, und es ist ein ganz wichtiger Punkt für unseren Sozialstaat.
Und was muss sich Ihrer Meinung nach vielleicht auch konkret ändern, damit wir auch in Zukunft ein menschenwürdiges Pflegesystem haben? Und damit meine ich, und das haben Sie auch schon angesprochen, sowohl für die Pflegenden als auch für die Gepflegten. Ist es wirklich vor allem eine Sache der Finanzierung, oder was sind für Maßnahmen da notwendig?
Ich glaube, dass wirklich umfassend das Thema angegangen werden muss. Es ist nicht nur die Finanzierung, nicht nur der Beitrag, sondern es geht auch darum, zum Beispiel die Pflegekräfte von Bürokratie und unnötigen Dokumentationen zu entlasten, dass sie sich auf ihre Arbeit, auf die sie hochqualifiziert ausgebildet sind, konzentrieren können. Dazu gehört, dass sie auch Tätigkeiten übernehmen dürfen, die sie können, wozu sie ausgebildet wurden. Das ist auf einem Weg, also im Detail noch nicht gut entschieden, aber das Bewusstsein für diese Problematik ist im politischen Sektor vorhanden. Die Attraktivität dieses Berufs muss wieder mehr in den Fokus gerückt werden mit verschiedenen Maßnahmen, auch mit der jetzt im Gespräch befindlichen Assistenztätigkeit im Pflegebereich. Auch das kann eine Entlastung sein. Und auch natürlich Einsatz von Digitalisierung, aber nicht nach dem Aspekt, dass man die Arbeit der Pflegekräfte ersetzen kann durch Roboter. Das geht nicht. Die Menschen brauchen Zuwendung und Zuwendung braucht Zeit. Und diese Zeit müssen die Pflegekräfte haben. Also das eine ist dieser Baustein Pflegekräfte. Attraktivität des Pflegeberufs stärken und auch nicht schlecht reden, den Beruf. Das ist ein wunderschöner Beruf. Das zweite ist dann die Finanzierung und die Eigenbeteiligung ist mittlerweile bei mehr als 3.000 Euro im stationären Bereich. Das können sich Normalverdiener nicht leisten. Deshalb ist unser Ansatz der, dass man auf eine Änderung des Systems hinarbeiten soll, dahingehend, dass ein fester Betrag der Pflegekosten übernommen wird von dem Pflegebedürftigen oder Angehörigen und das, was darüber hinausgeht, dann die Pflegeversicherung bezahlt. Diese Umstellung, wir nennen es Sockelspitzetausch, würde dazu führen, dass das, was der Pflegebedürftige oder die Angehörigen bezahlen, kalkulierbar ist. Dass man weiß, so viel muss man selbst bezahlen und der Rest bezahlt dann die Pflegeversicherung. Natürlich geht das nicht zum Nulltarif, das ist mir auch bekannt. Aber wenn man es verbindet mit anderen Maßnahmen, die dann kostensenkend sind, müsste das eigentlich machbar sein. Deshalb mein Ansatz ist, muss auf allen Ebenen reformiert werden und nicht nur an einem kleinen Stück. Mir geht das, wenn man nur den Beitragssatz sieht oder nur zum Beispiel die Diskussion um die Abschaffung der Pflegestufe 1, das isoliert zu betrachten, ist nicht die Lösung, sondern es muss ein Gesamtkonzept sein.
Wenn wir jetzt allgemein den Blick so ein bisschen Richtung Zukunft richten, was glauben Sie, sind so die großen Herausforderungen, vor denen das DRK in den kommenden Jahren steht?
Ganz wesentlich ist die Frage des Bevölkerungsschutzes. Die entsprechende Ausstattung des Bevölkerungsschutzes mit dem vorhin angesprochenen, in unserer Sprachregelung Labor 5000, was mittlerweile mobiles Betreuungsmodul heißt, aber es ist
ja egal, vielleicht können Sie kurz einmal für die Leute, die das nicht kennen, ich habe es lustigerweise auch im Sommer bei einem JRK-Fest sehen dürfen, wie das ausschaut, aber vielleicht können Sie einmal kurz sagen, was genau das Labor 5000 ist, klingt so mystisch irgendwie.
Ja, genau, das klingt mystisch und mittlerweile ist man von diesem Begriff auch weggegangen. Das heißt also, das Gesamtkonzept sieht vor an 10 Standorten in Deutschland sogenannte mobile Betreuungsmodule zu errichten. Diese Betreuungsmodule sollen für 5000 Menschen, jedes einzelne Modul, Unterbringungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen mit einer völligen autarken Stromversorgung, autarken Wasserversorgung, autarken Sanitärversorgung. Das sind nicht Zelte herkömmlicher Art, sondern wirklich feste, auch wetterfeste Unterbringungsmöglichkeiten und auch mobilen Arztpraxen. Wir haben es erlebt im Ahrtal, wo durch die Überschwemmung über Nacht keine Arztpraxis mehr da war, Leute aus Krankenhäusern evakuiert werden mussten, und zwar ganz schnell, und da brauchen sie so etwas. Das muss finanziert werden. Das heißt also, für diese Ausstattungen brauchen wir eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Und das Zweite ist aber, wir brauchen dazu auch ehrenamtliche Leute. Die müssen auch ausgebildet werden. Und wir brauchen Leute in der Bevölkerung, die, auch wenn sie nicht organisiert sind, durch Ausbildung oder Qualifizierung in der Ersten Hilfe, bei einfachen Pflegetätigkeiten oder durch zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr ein Stück weit besser qualifiziert sind als jeder im Land. Das heißt also, auch für diese Fälle müssen wir ein Stück weit mehr vorsorgen. Deshalb ist diese Diskussion um den Gesellschaftsdienst, ob freiwillig oder verpflichtend, das ist eine politische Entscheidung, da enthalte ich mich. Aber diese Diskussion ist schon richtig und die muss auch geführt werden und die muss einer entsprechenden Entscheidung an auch in den nächsten Jahren zugeführt werden. Da werden wir uns auch im Roten Kreuz nicht isolieren können, da sind wir mit betroffen. Das heißt, die Frage, wie resilient ist die Bevölkerung in unserer Gesellschaft? Dann wird natürlich international die große Herausforderung sein, was machen wir mit der humanitären Hilfe? In den letzten 15 Jahren haben sich die bewaffneten Konflikte mehr als verdoppelt, mittlerweile 130. In vielen Bereichen ist das Rote Kreuz auch mit beteiligt, also mit aktiv tätig in der Hilfe für die betroffenen Menschen. Weltweit gehen die Budgets in den einzelnen Staaten zurück. Ein Widerspruch an sich. Der Bedarf steigt. Die Konsequenz wird sein, wenn nichts geschieht, wenn die Mittel für die humanitäre Hilfe weltweit so stark zurückgehen, wie es jetzt sich abzeichnet, dann werden Todesfälle steigen, werden Flüchtlingszahlen steigen, wird das Elend in der Welt noch größer, wird auch die Radikalisierung steigen. Das alles darf man nicht unterschätzen. Es sind Herausforderungen, die nicht nur im Roten Kreuz liegen, aber natürlich uns auch in unserer Arbeit massiv betreffen.
Und was wünschen Sie sich? Sie haben es ja gerade schon gesagt, das sind gesamtgesellschaftliche riesige Entwicklungen, die auch global sind. Aber was wünschen Sie sich in dem Kontext für das Deutsche Rote Kreuz, außer Resilienz vielleicht?
Also ich wünsche mir, dass letztlich das weitergeht an Engagement, an Fachkenntnis, an Zusammenhalt im Verband, was wir jetzt erleben, dass dies nicht nachlässt. Das ist ja auch kein Selbstläufer, weil sich die Gesellschaft auch verändert, die Berufstätigkeit von Frauen zum Beispiel massiv dazu geführt hat, dass im ehrenamtlichen Bereich, im sozialen Bereich manches wegbricht. Das müssen wir auffangen, auch durch Attraktivität von Ehrenamtstätigkeiten, wenn man nicht mehr ganz jung und tough ist. Aber auch in der Frage freiwilliges soziales Jahr und Ähnlichem, das muss meines Erachtens attraktiver werden. Zu glauben, dass mit den jetzigen Strukturen, mit der jetzigen Bezahlung freiwilliges Engagement in der Gesellschaft größer wird, ist eine Utopie. Aber ich glaube, grundsätzlich sind wir wirklich gut aufgestellt. Es ist ein hervorragendes Engagement spürbar, eine Empathie für die Menschen, die Hilfe brauchen, ein guter Zusammenhalt. Es ist eine hervorragende Symbiose von hoher fachlicher Qualifikation und menschlicher Zuwendung, das, was ich erlebt habe. Und deshalb wünsche ich eigentlich nur, dass es grundsätzlich so weitergeht mit dem Engagement. Dann sind wir auch gerüstet für die Herausforderungen, die vor uns stehen.
Und wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus? Also haben Sie schon Pläne? Bleiben Sie dem DRK verbunden? Sie haben ja gerade schon mal angesprochen, dass es Enkelkinder gibt, um die man sich gerne kümmern möchte mit denen man gerne Zeit verbringen will.
Also zunächst mal freue ich mich schon, wenn ich nicht mehr so viel durch die Republik mit dem Zug und Koffer reisen muss, wie das jetzt der Fall ist bei Wind und Wetter. Auch, dass die Termine ein Stück weit weniger werden. Ich habe noch ein paar andere kleine Ehrenämter, die mich aber nicht so stark zeitlich in Anspruch nehmen wie dieses Amt hier. Aber letztlich gilt, was ich immer wieder erlebt habe, einmal DRK ist immer DRK, ja. Also man verabschiedet sich von der einen oder anderen operativen Tätigkeit ein Stück weit. Aber von der Grundeinstellung her verabschiedet man sich nicht von dieser Tätigkeit, weil es einfach etwas ist, was uns unser Zusammenleben auch so wesentlich prägt. Und ich finde, es ist ein großes Geschenk für unsere Gesellschaft, dass es so etwas wie diese Organisation, die in der Fläche verwurzelt ist und flächendeckend im Land arbeitet und gleichzeitig aber auch international arbeitet. Diese Verbindung ist eine ganz hervorragende. Und dass es so etwas in unserem Land gibt, ist eine echte Bereicherung. Und deshalb einmal DRK ist immer DRK.
Schöner hätte man es eigentlich nicht zusammenfassen können. In dem Sinne, Frau Hasselfeld, tausend Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit mir über die vergangenen 8 Jahre und Ihren Abschied zu sprechen. Ich weiß, dass Sie gerade sehr, sehr beschäftigt sind und fand das Gespräch sehr angenehm und informativ. Und ich fand es toll, dass Sie mir so persönliche Einblicke auch gegeben haben und sehr, sehr spannend mehr über Ihren Werdegang, Ihren Einsatz für die Pflege und Ihre Einschätzung über die Zukunft des DRKs zu hören. Und apropos Zukunft und DRK, falls ihr euch wünscht, dass das Deutsche Rote Kreuz auch in Zukunft auf einem gesicherten Fundament steht, könnt ihr für unsere humanitäre Hilfe im Ausland spenden. Frau Hasselfeld hat ja gerade auch schon gesagt, der Bedarf ist groß. Den Link gibt's wie immer in den Shownotes. Und auch in dieser Folge gebührt die letzte Frage meinem Gast. Frau Hasselfeld, die Lage ist sowohl im Innen als auch im Ausland sehr herausfordernd. Sie haben das ja gerade schon ausgeführt. Wie schaffen Sie es trotzdem, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
Ja, ich bin grundsätzlich Optimist. Ich ziehe diesen Optimismus aber auch aus unserer Geschichte. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt auf einmal schwierige Situationen haben. Wir hatten in Europa und gerade auch in Deutschland schon immer wieder schwierige Zeiten. Und immer wieder hat die Bevölkerung, haben die Menschen hier die Kraft gehabt, sich herauszuarbeiten. Ich glaube schon, dass ein großer gesellschaftlicher Zusammenhalt notwendig ist. In einer Zeit, in der durchaus auch Kräfte am Werk sind, die unser demokratisches Zusammenleben nicht hochschätzen. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Da gilt es, zusammenzustehen unter Demokraten, zusammenzustehen bei der Lösung der vorhandenen Probleme. Das wird nicht in allen Bereichen ohne Einschnitte und auch Zugeständnisse gehen. Aber ich glaube, unsere Gesellschaft und die Menschen hier sind dazu bereit. Und was ich als ganz großes Fund empfinde, ist das zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland. Das ist nicht überall so, auch nicht in allen europäischen Ländern. Das ist gewachsen und daraus entsteht wahnsinnig viel Kraft. Also deshalb glaube ich, dass mit einem entsprechenden Engagement junger Leute und der älteren Generation und dem Zusammenhalt über die Generationen hinweg der Boden schon für die Bewältigung dieser großen Herausforderungen gelegt ist.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für Ihre Zukunft.
Ich danke Ihnen.